Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Futsal Liga West, 13. Spieltag, ausnahmsweise heute mal am Futsal Mittwoch. Normalerweise sind wir am Dienstag für euch da mit der Berichterstattung über die Futsal Liga West, heute einen Tag später, aber es hat sich trotzdem einiges getan am Wochenende und da lohnt es sich auch dann einen Tag länger drauf zu warten. Vor allen Dingen haben wir wieder viele O-Töne bekommen zu den 5 Spielen des Wochenendes und natürlich ist Heinz-Peter Effing wieder mit von der Partie. Hallo Heinz-Peter.
Moin Malte.
Wir fangen mal gleich mit den Spitzenspielen des 13. Spieltags an, beziehungsweise mit den Spielen, die dann vorne in der Tabelle Auswirkungen hatten, beziehungsweise vielleicht am Ende auch keine Auswirkungen hatten, weil sich die Favoriten durchsetzten, wie zum Beispiel beim Duell des Tabellenletzten FC Schwerte zu Hause gegen den MCH FC Sennestadt. Das Spiel ging am Ende mit 5:3 an die Sennestädter, aber wir hören erstmal den Trainer der Sennestädter zu diesem Spiel und der spricht von einem Arbeitssieg.
Ja, das war wohl das, was man einen sogenannten Arbeitssieg nennt. Wir konnten in diesem Spiel auf jeden Fall einige Spieler schonen. Auch da wir aufgrund von derzeitigen Fußballvorbereitungen unserer Jungs dazu dann vor kurzem auch noch bei 2 Spielern eine hohe Belastung bei der Nationalmannschaft, dazu dann noch Verletzungsvorgeschichten und natürlich auch noch dann die aktuelle Belastung bei uns beim Futsal. Dadurch haben wir einige Spieler, die sich aktuell ein wenig im Übertraining befanden und ja, zudem sind einige Spieler halt auch noch angeschlagen und aufgrund all dessen sind die meisten derjenigen, die für das Spiel gegen Köln in Frage kommen, entweder komplett zu Hause geblieben oder haben nur bedingt gegen Schwerte Einsatzzeit bekommen. Und somit konnten wir auf der anderen Seite aber auch Spielern Spielpraxis geben, und zwar auch komplette Spielzeit in dem Spiel, welche bisher wenig bis noch gar nicht gespielt haben. Und damit auch verbunden die Möglichkeit für die Jungs, sich für regelmäßige Einsätze anzubieten. Aber auch nochmal gesagt, vom Wettbewerb her sind wir das Spiel nicht deswegen so angegangen, weil wir den Gegner unterschätzt haben, sondern weil es für uns klar war, es geht dort halt nur um die 3 Punkte und das Torverhältnis ist in der Hinsicht, also damit verbunden, was wir für Leistungsziele haben, eher nebensächlich. Und gut, wir hätten auch mit voller Stärke nach Schwerte fahren können und uns einen deutlich höheren Sieg als Ziel setzen können, aber da haben wir aktuell andere Prioritäten. Und zudem muss man auch zu Ehren des Gegners sagen, die haben eine echt gute zweite Halbzeit gespielt, defensiv super gefightet, haben auch einige Einzelkicker, die echt was drauf haben, muss man auch sagen. Gut, dieser Sieg ist also für uns als Pflichtaufgabe abgehakt und wir schauen nun, dass unsere Spieler gegen Köln ihre optimale Leistung im Sinne der Superkompensation bringen können. Und hierfür sind wir echt gute Dinge und die Spieler, die in Schwerte nicht oder nur geringfügig im Einsatz waren, haben dafür auch schon letzte Woche damit begonnen, sich mit konkreten Inhalten zu dem Spiel gegen Köln auseinanderzusetzen, die wir nun in der Woche beim Training weiter modifizieren und in unserer MCH-Art verbessern werden. Und ja, und damit haben wir eigentlich aus jeglicher Hinsicht, vor allem weil es auch ein Heimspiel ist mit hoffentlich guter Kulisse, haben wir echt Bock, Vorfreude und auch richtig Lust auf dieses Spiel gegen Köln und wir freuen uns einfach auf ein weiteres Highlight dieser Saison.
Ja, Heinz-Peter, da kannst du Sebastian Rauch sicherlich nur recht geben. Arbeitssieg, aber auch solche dreckigen Spiele musst du mal gewinnen. Wenn der Tabellenletzte sich ein bisschen aufbäumt und ein bisschen unbequem ist, musst du als Spitzenmannschaft dagegenhalten.
Genau so sieht's aus und es spricht ja auch für die Liga und für die Homogenität dieser Saison, dass der FC Schwerte es einer Mannschaft schwer machen kann, die, wenn sie mit einer vollen Besetzung zusammen ist und nicht vom Verletzungspech verfolgt ist und einige andere Komponenten noch zusammenkommen, durchaus auch eine Chance hat, deutscher Futsalmeister zu werden, meiner Meinung nach. Sebastian sagt, sie haben ein bisschen was ausprobiert, sie waren nicht mit der vollen Truppe vor Ort, aber so schlecht war die Mannschaft jetzt auch nicht, die in Schwerte auf dem Platz gestanden hat, wenn ich an Ronaldo, Cleverson, Lubitsch, Söser, Erdem, Jurado Garcia denke, der übrigens das 0:1 in der 5. Minute gemacht hat. Dann kommen noch Sentürk und Kilic zum Beispiel dazu. Die stehen jetzt nicht permanent so im Fokus, aber sind auch Jungs, die spielen schon sehr, sehr lange da. Die wissen auch, worauf es ankommt und die haben eine entsprechende Qualität. Aber am Ende des Tages zählte in diesem Fall nur der Sieg. Es wäre also der FC Schwerte hat 8 Minuten lang einen Punkt am Horizont gesehen, nämlich als Schürholz in der 24. Minute auf 3:4 verkürzte. Dauerte es dann bis zur 33. Minute, ehe Cleverson auf 3:5 stellte. Und ich denke, ab da haben die Sennestädter dann auch, was das Ergebnis, das reine Ergebnis angeht, nichts mehr anbrennen lassen. Ich denke auch, dass das Ergebnis vielleicht ein bisschen knapper war, als es der Spielverlauf am Ende war. Zur Pause stand es übrigens 1:4. Ja, aber sofern der FC Schwerte dann doch zum Ausgleich gekommen wäre, sehr hypothetisch jetzt, klar, dann wäre es so eine Art Supernova gewesen, weil dann hätte der MCH 2 Punkte verspielt, die sie so nicht einkalkuliert gehabt hätten. Und dann wäre alles das, was man so auf das Spitzenspiel gegen die Kölner am kommenden Wochenende ausgerichtet hatte, ja irgendwie nicht wirklich in Erfüllung gegangen, weil dann hätte auch ein Sieg gegen Köln nicht gereicht, hätten sie die Tabellenführung nicht übernehmen können. Aber wie ich gerade schon sagte, sehr hypothetisch, es ist nicht so gekommen. Sie haben in Schwerte mit 5:3 mit einem Arbeitssieg, wie du gerade schon sagtest, gewonnen. Und jetzt ist wirklich alles ausgerichtet auf Köln und alles angerichtet für Köln am kommenden Wochenende um 19 Uhr in Sennestadt.
Und wir gehen auch auf die Kölner, denn die haben zu Hause 8:1 gegen PCF Mülheim gewonnen. Wir hören Johannes Karamitsos für die Mülheimer und Christoph Ruschenpöhler für die Panthers.
Die Niederlage für uns ist heute wirklich nebensächlich. Köln hat das Spiel von der ersten Minute bestimmt und haben verdient letztendlich mit 8:1 gewonnen. Was uns richtig trifft, ist der Verlust verletzungsbedingt zweier Spieler. In der ersten Spielminute gleich verletzt sich Malic und muss sogar ins Krankenhaus gefahren werden. Aus dieser Situation fällt dann das 1-0. Da waren wir alle ein bisschen geschockt, dass gleich am Start nach einer Minute das passiert. Konnten zwar 3 Minuten später durch eine Ecke den Ausgleich erzielen durch Mevesen. Und im weiteren Verlauf des Spiels versuchten wir halt gut organisiert in der Defensive zu stehen und offensiv durch Konter hier und da mal zum Torabschluss zu kommen. Bis zur Halbzeit erzielte dann Köln noch 3 Tore und es hätten sogar noch 2-3 mehr sein können, weil Köln hat da noch 2-3, wie gesagt, Pfostenschütze gehabt, die nicht reingegangen sind. So hätte es anstatt 4-1 zur Halbzeit auch 6-1 oder 7-1 stehen können. Und dann passiert der zweite Schlag, der uns richtig trifft, ungefähr 2 Minuten vor der Halbzeit. Verletzt sich dann Mevesen ebenfalls so stark, dass er raus muss und nicht mehr weiterspielen kann. Und dann ging es halt mit einer 4-1 Pausenführung der Kölner in die Pause. Und nach der Pause hatte ich dann nur noch einen Wechselspieler zur Verfügung. Und da war auch klar, dass wir da jetzt nach vorne nichts mehr groß reißen werden. Und wir haben halt versucht, mit den 5 Feldspielern, die ich hatte, einfach dagegen zu halten gegen die Kölner, weiter zu kämpfen, zu ackern und Schadensbegrenzung zu betreiben. Und so geht das unter den Bedingungen, dass wir dann 8-1 verlieren. Da sind wir eigentlich echt noch gut davon gekommen. Aber der Verlust beider Spieler, so wie es aussieht für die restlichen 5 Ligaspiele, ist eigentlich für uns die wahre Niederlage. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir das verkraften, kompensieren und dann dementsprechend die letzten Ligaspiele über die Runden bringen. Unseren beiden Spielern wünsche ich alles erdenklich gute Besserung. Werdet fit und wieder gesund, weil das ist das Wichtigste als die 3 Punkte oder die ganze Liga.
Zu Hause gegen Mülheim hat man von uns einen Sieg erwartet. Den Erwartungen sind wir gerecht geworden. Auch wenn wir nach der frühen Führung noch den Ausgleich kassiert haben, haben wir zu keinem Zeitpunkt gewackelt, konnten unser Spiel sogar noch weiterentwickeln und haben uns mit einem letztendlich hohen Ergebnis keine Blöße gegeben. Mülheim hatte das Pech, dass sich 2 Spieler von ihnen verletzten, sodass sie am Ende nur noch 5 Feldspieler zur Verfügung hatten. An dieser Stelle nochmal gute Besserung an die beiden und wir freuen uns einfach auf das Topspiel in der nächsten Woche in Sennestadt.
Ja, Heinz-Peter, 2 Mann weniger am Ende dann natürlich was Mülheim nicht gerade in die Karten spielt, was dann eher was für die Panthers ist, aber die haben sich trotzdem dann nicht nur aufgrund dieser Tatsache dann mit 8:1 durchgesetzt.
Ja, auch das, und man muss ja dann ganz klar sagen, wenn du so viel Verletzungspech hast, dann kannst du mit so einer Rumpftruppe dann am Ende nur noch vor Ort bist, also ein Auswechselspieler. Da kannst du in Köln auch schon mal zweistellig oder mehr, hätte ich jetzt fast gesagt, oder mehr ist übertrieben, aber zweistellig kriegen. Das ist nicht passiert. Also sie sind nicht mit einem 17:1 von der Platte gegangen. Es war am Ende ein relativ humanes 8:1. Kölner haben bestimmt auch nicht Vollgas gespielt. Das muss man auch klar sagen. Sie sind ja auch fokussiert schon auf das Spiel in Sennestadt, was ein sehr, sehr wichtiges ist oder vielleicht sogar das entscheidende Spiel, wenn es um die Vergabe des Meistertitels geht. Ich denke, die Kölner haben mit diesem Pflichtsieg und aufgrund der anderen Ergebnisse in der Liga auf jeden Fall die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft fix gemacht. Da wird meiner Meinung nach nichts mehr anbrennen. Und wie gesagt, es läuft jetzt alles fokussiert auf das Spiel gegen Sennestadt. Die Kölner sind vorbereitet. Sie haben in den letzten Wochen souveräne Siege eingefahren, haben nichts anbrennen lassen, haben die Schwächephase der Sennestädter ausgenutzt, haben sich an die Tabellenspitze geschoben. Aber jetzt geht es eben nach Sennestadt und da haben sie oder gegen Sennestadt die letzten 2-3 Jahre kein Spiel gewonnen. Es gab mal ein Unentschieden in der letzten Saison in Sennestadt nach Führung. Ich glaube, das würden sie jetzt wahrscheinlich sogar ganz gerne mitnehmen. Aber sollten sie in Sennestadt gewinnen, dann denke ich, wird auch in Sachen Meisterschaft nicht mehr viel anbrennen. Aber wir sind schon wieder sehr hypothetisch. Um nochmal auf den PCF zurückzukommen, die Verletzungen kommen zur Unzeit definitiv. Ich glaube aber trotzdem, dass der Club, und ich habe da auch mit Jannis Karamitsos noch ein bisschen drüber gesprochen am Wochenende, dass der Club die Fähigkeit hat, die Liga trotz dieses Verletzungspechs, und Mewissen ist ein ganz wichtiger Spieler, der ja auch schon super lange im Verein ist und ist auch ein Führungsspieler ist, ein wichtiger Mann, hat übrigens auch noch in Köln zum 1:1 getroffen in der 4. Minute und ich hoffe nicht, dass sein letztes Tor in der Futsal Liga West für diese Saison war. Ich glaube trotzdem, dass der Club die Möglichkeit und die Fähigkeit hat, die Liga zu halten. Also sie haben jetzt Gegner in den nächsten 3,5 Wochen. Ich musste spontan an 9,5 Wochen denken, aber es ist ein anderes Thema und auch ohne Kim Basinger in diesem Fall. Spielen gegen Fortuna Düsseldorf, gegen den UFC Münster und gegen den Bonner SC. Das sind 3 Mannschaften, die absolut in Schlagdistanz liegen. Das heißt, es sind insgesamt 9 Punkte. Und der PCF, aufgrund seiner mentalen Einstellung, aufgrund seiner Kampfkraft, ist auf jeden Fall in der Lage, da was zu holen. Auch wenn das mit den Verletzungen die Mannschaft sicherlich sehr hart trifft. Mhm. Aber alle Chancen sind da, um aus eigener Kraft noch die Klasse zu halten.
Und das Spitzenspiel, das hast du schon erwähnt, in der nächsten Woche Sennestadt zu Hause dann gegen die Panthers. Und dann entscheidet sich, ob die Panthers sich weiter absetzen. Die haben aktuell 34 Punkte, sind Tabellenerster. Die Sennestädter, die haben 31 Punkte, stehen auf Platz 2. Und sie konnten sich an diesem Wochenende beide Mannschaften etwas absetzen, weil die Holzpfosten-Schwerte Punkte gelassen haben, beziehungsweise nicht unbedingt gelassen haben. In einem turbulenten Spiel haben sie nämlich gegen die Black Panthers 4:4 gespielt. Und wie das einzuschätzen ist, das besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Bartholz.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
Futsal Liga West hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Wir schauen auf das Spiel des Tabellendritten Holzpfosten Schwerte gegen den Tabellenfünften Black Panthers aus Bielefeld. Und das Spiel fand in Bielefeld statt, ging am Ende mit einem 4:4 aus. Hans-Peter, das war ein enges Finish zudem und ein irres Finish. Und zudem hören wir jetzt zunächst mal den Trainer der Black Panthers Bielefeld, Raul de Acevedo.
Ja, zuerst zum Spieltag. Es fühlt sich irgendwie an wie eine Niederlage. Es hat einfach nicht sein wollen am Samstag. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, da anzuknüpfen, wo wir gegen Sennestadt aufgehört haben. Aber leider war uns das irgendwie an diesem Tag nicht möglich. Wir haben uns eigentlich in der ersten Halbzeit wieder selbst bestraft, indem wir einfach wirklich einfache individuelle Ballverluste in der Defensive hatten. Ja, und Schwerte bestraft das halt sofort, ne? Ist eine eingespielte, erfahrene Mannschaft, egal welche Spieler auf dem Feld stehen. Ich glaube, kurz vor Ende lagen wir 4:2 hinten und haben es tatsächlich noch in den letzten 2-3 Minuten das 4:4 zu erzielen. Die Freude hielt sich irgendwie in Grenzen, weil wir einfach wieder in der zweiten Halbzeit spielbestimmt waren. Aber wir wurden einfach nicht belohnt. Aber es ist auch wirklich, wirklich schwierig. So, ne? Ich bin tatsächlich, wir sind Samstag, meine Wenigkeit genauso an Grenzen gestoßen, wo man einfach bedingt, dass diese Mannschaft nicht trainiert, sind mir auch diese taktischen Mittel auch begrenzt. Ich kann auch keinen Vorwurf dieser Mannschaft machen. Ne? Also wir haben tatsächlich bis zuletzt gekämpft und wir haben uns nie aufgegeben. Ich bin immer noch in der Meinung, dass die Defensive schon einiges besser ist. Und das betone ich noch ein einziges Mal heute. Und das alles ohne Training. Und wir machen das Beste draus und wir sehen eine kleine positive Entwicklung. Ja, letztendlich ist ein Unentschieden gerecht, gar keine Frage. Schwerter war bissiger als wir und das müssen wir. Ich muss in den Köpfen der Jungs die Sachen reinprügeln, dass wir auch lernen, Futsal aggressiver zu verteidigen und schneller umzuschalten und weniger eins gegen eins zu gehen bei uns auf der eigenen Seite. Das ist ein Prozess und das wird diese Saison, bis Ende dieser Saison nicht mehr funktionieren. Wir werden jetzt tatsächlich alles tun und machen, dass wir diesen Klassenerhalt schaffen. Ich meine, rein theoretisch ist alles möglich, aber wir sehen uns selbstsicher, dass wir da unten nicht hingehören, gar keine Frage. Wir wollen jetzt gegen Wuppertal ein besseres Spiel abliefern. Ich werde weiterhin mit der Mannschaft an Wochenenden spielen und versuchen, denen das Futsal-Basic beizubringen, auch wenn der Aufwand natürlich enorm ist. Ja, wir schauen und freuen uns erstmal auf das Wuppertal-Spiel.
Hans-Peter Raul hat es angesprochen, er ist an Grenzen gestoßen mit den Black Panthers. Die trainieren nicht, die können eigentlich nur spielen, aber dafür spielen sie richtig gut. Ist das, was ihnen jetzt bei den Holzpfosten Schwerte am Ende zum Sieg gefehlt hat, tatsächlich so der fehlenden Trainingsmöglichkeiten geschuldet und der fehlenden Möglichkeit, taktische Finessen aufzubauen?
Das ist ein Argument, das ist ein Punkt, der eine wichtige Rolle spielt, um am Ende des Tages in dieser Liga wirklich erfolgreich zu sein. Und wirklich erfolgreich zu sein heißt für mich, um die ersten beiden Plätze mitzuspielen. Dazu wären die Black Panthers Bielefeld aufgrund der individuellen Qualität definitiv in der Lage. Aber da fehlen eben so Dinge wie regelmäßiges Training. Das gehört einfach dazu. Das ist bei den Holzpfosten aus Schwerte ganz anders. Ob das jetzt in diesem Spiel kriegsentscheidend war, weiß ich nicht. Es gehört ja auch immer Spielglück und Spielpech dazu. Am Ende des Tages haben sie in den letzten 3 Minuten von noch einem 2-4 Rückstand zu Hause auf einen 4-4 Ausgleich verändert. Dreudi traf in der 39. Minute und kurz vorher Aitan vom 6-Meter-Punkt in der 37. Aber es könnte natürlich sein, dass Rau der Acevedo mit seiner Futsal-Expertise auch an Grenzen stößt, weil es sehr viel Input wahrscheinlich auch für die Jungs jetzt gibt. Also sie müssen Futsal kann ja auch ein kompliziertes Spiel sein. Du musst ja auch im Kopf sehr wach sein. Es gibt viele Dinge, die man einstudieren kann. Es ist halt ein im kopflastiges Spiel eben. Und vielleicht ist es im Moment etwas zu viel vom Input her. Und das überfordert dann auch schon mal auf der Platte. Also du machst die einfachen Dinge, du denkst vielleicht zu viel nach. Und ja, der Trainer hat ja gesagt, und du hast aber nicht diese Routine, die du im Training dir dann eben aneignest. Dann kommt vielleicht eins zum anderen und insofern läuft es vielleicht dann manchmal nicht ganz so reibungslos, wie es laufen könnte. Die stehen aktuell bei 22 Punkten, die Black Panthers. In dieser Liga muss man auch mit 22 Punkten nach 13 Spieltagen noch nach unten gucken. So eng ist es aktuell, auch wenn sie da noch einen relativ guten Vorsprung von 8 Punkten haben. Aber trotzdem könnte es theoretisch und auch praktisch noch schief gehen. Aber meiner Meinung nach sind die Black Panthers Bielefeld individuell viel zu gut besetzt, um in den Abstiegskampf noch richtig reinzurutschen. Jetzt spielen sie gegen den WSV. Unangenehmer Gegner, auch wenn die an diesem Wochenende ein unangenehmes Ergebnis erzielt haben. Aber trotz allem, wenn sie gegen den WSV gewinnen, dann ist der Klassenerhalt quasi schon wieder fix, aber endgültig. Und die Holzpfosten, sind in ihrer Testsaison, was mich gestern ein bisschen überrascht hat, als ich bei FUPA nachgeguckt habe und mir den Spielbericht angeguckt habe, da kommt dann tatsächlich eine Werbung für Holzpfosten. 10 Stück online günstig. Da habe ich mich auch gefragt, was da für ein Algorithmus hinterlegt ist. Ich habe es auch nicht bestellt. Die Holzpfosten an sich wird es vielleicht amüsieren. Am Ende des Tages haben sie einen Sieg in Bielefeld ein bisschen verschenkt. Amadi hat 2-mal getroffen, Pala hat 2-mal getroffen, führten 4-2 bis zur 37. Minute. Hat nicht gereicht. Von daher geht es für die Holzpfosten im Grunde genommen um nicht mehr viel. Sie stehen jetzt, glaube ich, auf, bei 23 Punkten oder 24 Punkten. Und ja, müssen vielleicht noch so ja, 24 Punkte, also nee, da wird auch nichts mehr anbrennen nach unten hin. Sie können die Saison also einfach weiter ausprobieren, weiterspielen, ohne irgendeinen Druck zu haben. Nach oben wird nichts mehr passieren. Und am Ende des Tages war es möglicherweise sogar ein leistungsgerechtes Unentschieden zwischen den beiden Verfolgerteams, obwohl sich Fortuna Düsseldorf da ja jetzt so ein bisschen zwischengeschoben hat.
Ich wollte gerade sagen, Holzpfosten-Schwerte 24 Punkte auf Platz 3, Black Panthers 22 Punkte auf Platz 5 und dazwischen Fortuna Düsseldorf mit 23 Punkten, die haben nämlich einen Dreier eingefahren an diesem Wochenende zu Hause gegen den UFC Münster. 8:5 gewonnen, Lukas Stavenhagen, der bilanziert.
Wir sind natürlich erstmal sehr zufrieden mit den wichtigen 3 Punkten und dem gewonnenen direkten Vergleich gegen den UFC. Insgesamt, glaube ich, war es ein sehr unterhaltsames Spiel für die Zuschauer, auch sehr spannend, immer wieder hin und her, Führungswechsel, Aufholjagden, wobei ich denke, dass wir uns am Ende leistungsgerecht und verdient durchgesetzt haben. Wir hatten deutlich mehr vom Spiel, denke auch deutlich mehr Torchancen, haben dann Münster doch auch mit einigen individuellen Fehlern im Spielaufbau zu Kontern eingeladen und das Spiel spannender gemacht, als es vielleicht nötig hätte sein müssen. Herausragend waren heute wieder das Trio um Fedor Brack, Daniel Jagenburg und Arne Dübber, die wirklich in den letzten Wochen nicht nur mit ihren Toren maßgeblich zu unserem Erfolg beigetragen haben, sondern das Team auch wirklich gut führen und eine wirklich gute Entwicklung in die Mannschaft gebracht haben. Ich denke, wir haben schon gezeigt, auch wenn der Klassenerhalt noch nicht hundertprozentig sicher ist, dass das letztes Jahr eine sehr unglückliche Saison war und wir aber eigentlich in diese Liga reingehören. Das gilt es jetzt nächsten Samstag gegen den PCF auch rechnerisch durchzubringen. Dann haben wir beide Vergleiche gegen Münster und Mülheim gewonnen. Und dann sollte es auch rechnerisch durch sein und wir können für neue Aufgaben planen. Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass auch dieses Wochenende unser Erfolg nicht von den Schiedsrichtern abhängig war, sondern die eine sehr, sehr gute Leistung gebracht haben, eine unparteiische Leistung, auch wie letztes Wochenende, und die insgesamt in der Saison sehr, sehr gut sind, anders als das von anderen Teams manchmal suggeriert wird.
Hans-Peter, zufrieden ist er. Lukas Stavenhagen, direkter Vergleich gewonnen für die Düsseldorfer. Sind die Abstiegssorgen damit schon endgültig jetzt vom Tisch, ja?
Quasi. Also ich denke, rechnerisch sind sie vom Tisch, wenn sie in Mülheim gewinnen. Weil dann haben sie zum einen 26 Punkte, dann haben sie auch gegen den PCF Mülheim den direkten Vergleich gewonnen. Das Hinspiel war nämlich ein 2:2. Und dann kann wirklich überhaupt nichts mehr passieren. Aber ich denke auch mit 23 Punkten, ja, also es wäre schon ja, sehr krass, wenn der PCF Mülheim, der UFC Münster und der WSV da unten noch allesamt diese Punktzahl erreichen könnten. Das würde mich schon schwer überraschen. Also von daher können sie schon im Großen und Ganzen für die kommende Saison planen. Und sie sind aktuell auch eines der spektakulärsten Teams der Liga. Sie haben ein paar richtig spektakuläre Siege gefeiert. 8:6 in Schwerte kurz vor Weihnachten. Dann gab es ein 8:5 zu Hause gegen den FC Schwerte. Dazwischen gab es so ein 1:4 bei den Futsal Panthers Köln. Das war schon ein bisschen langweilig. Dann zu Hause ein 10:7 gegen den Bonner SC und dann das 8:5 zu Hause gegen Münster. Sie haben ihre Hausaufgaben gemacht, das kann man in diesem Fall ganz klar sagen, das passt sehr, sehr gut. Sie haben die direkten Vergleiche gewonnen, die wichtig waren. Jetzt geht's nach Mülheim, da können sie endgültig alles klar machen. Und ja, aber ich glaube auch trotzdem wird nicht mehr viel anbrennen. Also sie haben nicht mehr so viel Druck jetzt, wenn sie zum PCF fahren, aber sollten trotzdem konzentriert bleiben, weil in Mülheim bei der kampfstarken Mannschaft ist es immer schwer zu bestehen. Ja, und was soll ich zum UFC Münster sagen? Sie haben in Düsseldorf 2:0 geführt. Sie haben nochmal ausgleichen können zum 4:4 und zum 5:5. Am Ende hat es dann aber einfach nicht gereicht. Solisch 3 Tore gemacht, Nölle 1 Tor, 2 Vorlagen. Sie sind insgesamt mit 8 Leuten nach Düsseldorf gefahren. Da waren aber 2 Torhüter dabei, Hettlich und Out. Das heißt, sie waren nur mit 6 Feldspielern in Düsseldorf. Das ist natürlich jetzt auch nicht gerade eine besonders schlagkräftige Truppe, was die Quantität angeht. Insofern, ja, hängt das sicherlich auch ein Stück weit damit zusammen, dass man in Düsseldorf verloren hat. Ich glaube aber auch, dass die Probleme ein Stück weit tiefer liegen beim UFC. Im Moment tut sich der Verein einfach schwer. Wahrscheinlich liegt es auch ein bisschen an der Struktur im Verein selbst. Ich will da nicht zu viel spekulieren, weil ich stecke nicht hundertprozentig drin. Die Frage, die ich mir auch noch gestellt habe, es ist im Kopf jetzt schon die Angst vor dem möglichen Abstieg, weil das müssen sie auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Oder haben sie vielleicht die Situation noch gar nicht richtig erfasst, dass es jetzt wirklich so eng wird? Andersherum muss man aber auch sagen, weil man sollte die Dinge ja generell positiv betrachten, sie spielen jetzt gegen den Bonner SC und gegen den PCF Mülheim jeweils zu Hause. Das sind ganz wichtige Spiele, da können sie 6 Punkte holen mit den heimischen Fans. Sie müssen nicht reisen, sie spielen in eigener Halle. Aber die Spiele sind auch extrem wichtig und sie sollten alles dafür tun, dass sie diese 6 Punkte auch holen.
Du hattest den Wuppertaler SV vorhin schon angeteasert, gesagt, ein negatives Ergebnis. Sie haben nämlich 2-3 bei den Bonner Lions verloren. Die Bonner Lions, die haben jetzt mal wieder einen Sieg gefeiert. Jetzt stehen sie bei 8 Punkten auf Platz 9. Wittern wieder so ein bisschen Morgenluft, vielleicht auch ein bisschen Chancen noch dazu, eben vielleicht doch die Klasse zu erhalten. Sind zwar 6 Punkte aktuell auf den UFC Münster auf Platz 7, aber naja, auf jeden Fall war der Sieg gegen Wuppertal jetzt sicherlich auch nicht zwingend einkalkuliert und die Niederlage für die Wuppertaler eben auch nicht. Die stehen auf Platz 6 mit 16 Punkten. Wir hören die Beteiligten, wir hören Miguel Oliveira für die Bonner Lions und wir hören Armin Catani für den Wuppertaler SV.
Im Gegensatz zu das letzte Spiel in Düsseldorf war diesmal ein nicht so attraktives Spiel gewesen. Es sind auch nicht so viele Tore gefallen, aber ja, wir wussten von Anfang an, dass wir könnten nicht das Tempo steigen, weil wir waren stark beschränkt. Wir hatten 2 Ausfälle, so beruflich, und noch 2 gesperrte Spieler. Daher sind wir mit 6 Feldspielern ins Feld gegangen. Ja, das ist schon seit eigentlich genau seit der Innenrunde gegen Wuppertal nicht mehr passiert. Und ja, wir wussten, dass unsere Spieler mehr laufen mussten als unsere Gegner. Und deswegen konnten wir nicht so das Tempo noch mehr erhöhen. Immer noch sind wir von erster Minute so auf Druck. Wir haben unser Spiel gespielt. Wuppertal war ein bisschen ideenlos und das ist genau, was wir wollten. Immer noch nach 2 Fehlern lagen wir wieder im Rückstand. Und es war sehr wichtig, dass wir der 2-2 noch vor der Halbzeitpause geschafft haben. Und ja, da muss ich ein ganz großes Lob an mein Team aussprechen, weil in die Halbzeitpause wurde viel besprochen, wurde vieles korrigiert, aber tatsächlich haben die alles umgesetzt und das hat man bemerkt, weil die zweite Hälfte haben wir gar kein Tor kassiert. Selbst in die letzten 3-4 Minuten, wo Wuppertal mit der erfahrenen Flying-Keeper rauskam, es gab einfach keinen Platz und wir haben es stark verteidigt und ich würde sagen, wir sind als verdienter Sieger rausgekommen. Und ja, dieser Sieg eigentlich sollte schon längst da sein, ist ein bisschen zu spät gekommen, aber wie du letzte Woche erwähnt hast, ja, diesmal haben wir die Glück gehabt und wir sind jetzt stark motiviert, wir wissen, dass wir haben noch nichts erreicht und dass unsere Aufgabe immer noch sehr schwer ist, aber wir wünschen uns diesen 7. Platz, die die Klassenerhalt in die Regionalliga gibt und ja, unser nächster Gegner hat zurzeit diesen Platz, den wir uns wünschen. Die stehen nur 6 Punkte entfernt und diese 6 Punkte wollen wir schon nächste Runde verkürzen.
Einfach, wir sind der seltsamste Verein in der Regionalliga. Wir können gegen alle Mannschaften punkten, aber können auch gegen alle Mannschaften verlieren. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber vor allem gegen die in Anführungszeichen kleineren Mannschaften fehlt uns immer so 10-15%. Und das sieht man dann auch auf dem Platz. Gegen Bonn war es an sich kein so schlechtes Spiel. Die erste Halbzeit haben wir dominiert. Trotzdem kassieren wir 2 unnötige Gegentore nach Fehlern. In der zweiten Halbzeit kassieren wir direkt das 3-2 wieder nach einem abgefälschten Schuss und schaffen es einfach nicht, klare Torchancen herauszuarbeiten, obwohl wir sehr viel Ballbesitz haben und eigentlich bis zum letzten Drittel auch sehr gut spielen. Bonn hat das dann natürlich auch sehr gut verteidigt. Für uns ist es jetzt nochmal mehr Abstiegskampf. Wir müssen in den letzten Spielen nochmal gegen jede einzelne Mannschaft alles geben, um am Ende die Klasse zu halten. Ich bin weiterhin guter Dinge. Wir haben immer noch 3 Punkte Vorsprung und werden in den nächsten Spielen unser Bestes geben.
Ja, Heinz-Peter, die Ausfälle bei den Bonnern haben sich letztlich nicht ausgewirkt und Armin hat es auch gesagt, die Wuppertaler, irgendwie eine Wundertüte. Sie können jeden schlagen, sie können aber auch gegen jeden verlieren.
Du sagst es, du hast es vorhin gesagt, der Sieg war nicht zwingend einkalkuliert für den Bonner SC, aber er war zwingend überlebensnotwendig. Und ja, und du sagst es auch, sie waren ersatzgeschwächt, sie hatten in den letzten Wochen immer eine sehr, sehr große Mannschaftsstärke am Start. Sie waren immer mit vielen Spielern. Jetzt waren sie mal mit weniger Spielern und schon klappt es mit dem ersten Sieg. Also ich will da keine Kausalität herstellen. Also nicht missverstehen. Aber sie kommen sehr viel über den Willen. Also sie haben echt viel gemacht. Das haben wir ja auch schon mehrfach angesprochen. Sie haben sehr viel investiert und jetzt sind sie belohnt worden gegen den WSV. Der WSV, ja, die reagieren einfach lieber auf der Platte, als statt zu agieren. Und gegen den Bonner SC müssen sie einfach mehr fürs Spiel tun. Ich habe das gegen den PCF Mülheim gesehen. Sie haben viel fürs Spiel getan. Sie haben auch bis ins letzte Drittel oder bis zum letzten Drittel der Platte ganz gut kombiniert und sich ganz gut reingespielt. Aber nach vorne fehlt einfach so die letzte Durchschlagskraft. Der WSV hat eine super Defensive mit 40 Gegentoren, die drittbeste Abwehr der Liga. Und davor stehen halt nur die Futsal Panthers Köln mit 15 Gegentoren und der MCH FC Sennestadt mit 29 Gegentoren. Dann kommt schon der WSV mit nur 40 Gegentoren und die Defensive ist am Ende des Tages auch der Schlüssel, um zum Beispiel auch den Klassenerhalt safe zu machen. Aber die Offensive ist einfach, ja, das ist einfach mit 29 Toren zu wenig. So, da fehlt so ein bisschen die Ausgewogenheit. Sie sollten schon, also da muss ich einfach was tun. Vielleicht muss man auch mal nach einem neuen Spieler gucken für die neue Saison oder zwei, die etwas mehr offensive Durchschlagskraft mitbringen. Weil da sind sie echt zu harmlos. Das habe ich auch in Mülheim dann wirklich live vor Ort sehen können. Und Armin spricht ja davon. Seltsam, du sagst es auch, Wundertüte. Ja, kann ich bestätigen, wer den direkten Vergleich gegen den MCH gewinnt, aber den direkten Vergleich gegen den Bonner SC verliert, den darf man auch schon mal als seltsam bezeichnen, ohne dass ich die Qualität der Bonner hiermit schlecht reden möchte. Sie haben das Spiel jetzt gegen den WSV gewonnen mit 3-2. Am Ende des Tages zählen weiterhin nur Siege. Sie fahren jetzt zum UFC nach Münster, haben wir gerade schon angesprochen. Sie sind im Kopf sicherlich ein Stück weit freier als die Münsteraner, weil sie einfach nicht so viel zu verlieren haben. Sie glauben jetzt nochmal in ihre Chance. Trotz allem zählt in Münster kein Unentschieden, eine Niederlage sowieso nicht. Da zählt nur ein Sieg für die Bonner Lions.
Und nur ein Sieg, der zählte auch im Südwesten der Futsal-Republik. Und darüber sprechen wir gleich noch nach einer kurzen Pause. Da hat sich nämlich die Meisterschaft entschieden. Und Hans-Peter Effing, der hat einen Gesprächspartner bekommen vom neuen Meister im Südwesten von den Futsal-Warriors Saar. Und das hören wir gleich hier bei uns im Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. 90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Mit Marius Merck und Chris McCarthy.
Da herrscht ein enormer Druck. Da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen.
Jeden Monat neu auf meinsportpodcast.de.
Jetzt kommen wir noch in den Südwesten der Futsal-Republik. Hans-Peter, die Südwestmeisterschaft wurde am Wochenende entschieden. Das ist ja keine Liga, das ist ja tatsächlich ein Turnier, an dessen Ende sich dann die Futsal-Warriors aus dem Saarland durchsetzen konnten.
Genau, es wird nur als Turnierform gespielt. Das ist natürlich schade, dass wir immer noch nicht so weit sind, dass wir im Südwesten auch eben eine funktionierende Regionalliga haben. Vor allen Dingen auch unter dem Stichwort Gleichbehandlung, weil man hört ja häufig Stimmen, die sagen, boah, die müssen so ein Turnier spielen, wir müssen uns über 18 oder 20 Spieltage eine Saison lang quälen und müssen uns richtig durcharbeiten von September bis März, Ende März, um dann am Ende des Tages auf einem der ersten beiden Plätze zu stehen, um uns dann eben auch für die deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Hier gibt's Vorturniere, die zu spielen sind, eins glaube ich dann jeweils und dann nochmal das Endturnier. Ja, da ist natürlich auch ein bisschen was dran, ne? Wenn man dann sagt, hey, die müssen ein Turnier spielen, wir müssen Liga spielen, kann ich ein Stück weit verstehen. Trotz allem bin ich froh, dass es zum Beispiel so Mannschaften wie die Futsal Warriors Saar gibt und auch die TSG Bretzenheim, die ja auch zum Jubiläumsturnier des PCF Mülheim im letzten Juni war es, glaube ich, bei uns in Mülheim waren, bin ich froh, dass es solche Futsal-Mannschaften gibt, die versuchen, diesen Sport da nach vorne zu bringen. Andersherum kann ich eben auch die Meinungen der anderen Leute verstehen, aber die Mannschaften an sich tun ja alles dafür, dass eine Liga existiert. Es liegt dann letztlich am Verband, es liegt dann an Strukturen, die geschaffen werden müssen. Ja, da muss vielleicht auch mal ein bisschen mehr investiert werden, vielleicht muss auch mal mit ein bisschen mehr Druck gearbeitet werden. Vielleicht, weiß ich nicht, ich habe schon mal drüber nachgedacht, dann müssen die beiden Mannschaften aus dem Südwesten eben grundsätzlich in den Pre-Playoffs starten. Ne? Klar, der Meister soll immer direkt im Viertelfinale Deutsche Futsalmeisterschaft starten. Aber das wäre vielleicht so ein kleines Druckmittel. Das wird dann aber am Ende die Mannschaften treffen, die ja im Grunde genommen alles dafür tun, dass es eine Liga gibt und auch versuchen, ja im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch Werbung für den Sport im Südwesten zu machen. Also von daher gibt es da für und wider. Ich bin froh, dass es wenigstens eine Südwestmeisterschaft gibt und die Mannschaften auf teilweise wirklich auch gutem Niveau den Meister ausspielen, und in diesem Fall haben die Futsal Warriors Saar ihren Titel verteidigt.
Und du hattest Gelegenheit, mit Patrick Backes von den Futsal Warriors Saar zu sprechen. Patrick, ja ein alter Bekannter, auch hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben den Verein euch ja auch schon näher gebracht und ja auch schon öfter von Patrick hier in der Sendung gehört. Und jetzt hören wir ihn zum Titelgewinn mit Hans-Peter Effing im Interview.
Bei uns Patrick Backes von den Futsal Warriors Saar, eine Futsalmannschaft aus dem Saarland, die jetzt zum zweiten Mal hintereinander die südwestdeutschen Regionalmeisterschaften gewonnen haben und sich somit fürs Viertelfinale Deutsche Futsalmeisterschaft qualifiziert haben. Patrick, wie kam es zu diesem Erfolg?
Servus, Hans-Peter. Ja, wie kam es dazu? Also, wir sind natürlich mit dem Anspruch in das Turnier gegangen, unseren Titel zu verteidigen, und haben natürlich dementsprechend auch wieder ein sehr, sehr gutes Team aufs Parkett gestellt, haben uns gegenüber letztem Jahr wieder weiter verstärkt und waren dieses Jahr Ausrichter der Regionalmeisterschaft, konnten also alle Mannschaften bei uns in Wadern begrüßen. Organisatorisch und sportlich war es ein voller Erfolg für unseren Verein am Sonntag. Die Halle war sehr, sehr gut gefüllt. Von daher sind wir vom Rahmenprogramm natürlich sehr, sehr zufrieden. Und ja, die Mannschaft ist sehr gut ins Turnier reingestartet. Wir hatten erstes Spiel 7-0 gewonnen, zweites Spiel dann gegen den Vorjahresfinalist Pretzenheim gespielt, die auch letztes Jahr ja auch im Achtelfinale waren und dort Lira Berlin, glaube ich, am Rande einer Niederlage hatte. Also von daher war das so der erste Härtetest, den konnten wir aber ganz gut meistern und haben 4-0 gewonnen. Dann im Halbfinale auch eine sehr souveräne Vorstellung, 4-0 gewonnen gegen TuS Kirchberg. Und dann im Finale kam dann der SC Idar Oberstein aus der Oberliga Südwest, die natürlich sehr, sehr gute Individualspieler hatte und körperlich sehr, sehr betont gespielt haben. Aber da haben wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und haben das Finale auch verdientermaßen mit 4-1 gewonnen. Von daher war es ein ähnlich souveräner Auftritt, wie wir das letztes Jahr schon gemacht haben. Ich glaube, wir haben mit 19-1 Toren sogar das gleiche Torverhältnis wie letztes Jahr. Von daher war es ein sehr, sehr gelungener Sonntag und ja, freue mich jetzt auf das Viertelfinale.
Ja, jetzt ist der Regionalverband Südwest der einzige Regionalverband in Deutschland, der keine Futsal-Regionalliga hat, sondern ihr spielt immer ein Turnier um die Regionalmeisterschaften. Sag uns doch bitte was zum Modus. Wie qualifiziert man sich zum Beispiel für dieses Turnier?
Jeder Regionalverband hat zwei Startplätze zu vergeben, die im Vorfeld über Qualifikationsturniere ausgespielt werden. Und die Meisterschaft, also die Regionalmeisterschaft, die findet dann in einem Eintagesturnier statt, wo dann die besten sechs Mannschaften des Regionalverband Südwestes gegeneinander antreten, in zwei Dreiergruppen mit Halbfinale und Finale dann.
Wie ist es generell um eure Struktur im Südwesten bestellt? Wie entwickelt sich der Futsal? Wie wird er von den Verbänden begleitet und auch vom übergeordneten Regionalverband? Und was wünschst du dir für die Entwicklung des Futsal im Südwesten unserer Republik?
Seitens Verband und auch seitens der Vereine besteht schon ein zeitnahes Interesse, eine Regionalliga zu gründen. Aber wir sehen es selber bei uns im Verein, es ist unheimlich schwer, für einen regelmäßigen Spielbetrieb oder auch Trainingsbetrieb zu sorgen, weil alle Spieler von uns in der Feldrunde tätig sind und mit ihren Vereinen jedes Wochenende unterwegs sind. Von daher ist es schwer für uns. Also muss man deutlich sagen, viele Spieler haben auch ihre Hallenrunde. Im Saarland wird ja von Dezember bis Januar werden über 48 Qualifikationsturniere ausgetragen für das große Finale, das dann immer in der Saarlandhalle stattfindet und innerhalb von kürzester Zeit mit 3.500 Zuschauern ausverkauft ist. Also der Hype ist da, ganz klar. Wir müssen jetzt nur noch den Saarländern zeigen, dass der Futsal noch ein Tick schöner sein kann als der Hallenfußball. Wir sind schon sehr, sehr stark an den Futsalregeln dran. Aber ich würde mir jetzt vom Verband wünschen, dass er ja, in Zukunft sagt, Jungs, probiert's mal mit dem Futsalball. Das geht auch einfacher. Also ich habe jetzt selber wieder mit so einem Hallenfußball gespielt in der Halle. Es ist doch sehr gewöhnungsbedürftig. Das würde mit so einem Futsalball alles viel, viel schneller und auch eleganter aussehen. Von daher, das wäre so mein Wunsch an den Verband, dass wir in Zukunft den Futsalball in die Halle nehmen und den normalen Ball lieber in der Feldrunde benutzen. Ich glaube, das ist der erste Schritt, den der Verband gehen muss. Und wenn das getan ist, dann erlebt der Futsal im Saarland wieder seinen nächsten Hype. Ja, und wer weiß, und vielleicht dann viele neue Spieler, die gerne nur noch in der Halle spielen möchten.
Und wie war das Verhältnis von reinen Futsalteams zu Fußballmannschaften, die bei dieser Regionalligameisterschaft mitgespielt haben?
Also neben unserem Verein war noch die TSG Bretzenheim am Start, die wie gesagt in der Futsalliga in Hessen regelmäßig spielt, und die anderen Vereine waren Fußballvereine.
Jetzt habt ihr euch direkt für das Playoff-Viertelfinale der deutschen Meisterschaft qualifiziert. Gibt es irgendeinen Wunsch qua Gegner, qua Auslosung?
Also ich habe jetzt mal geschaut, wer gerade so in den Futsal-Ligen oben mitspielt. Ich würde mir natürlich einen attraktiven Gegner wünschen, der dann auch zu uns ins Saarland kommt, damit wir, wie gerade eben schon erzählt, dass wir den Leuten zeigen, wie der Futsalsport in real aussieht. Des Weiteren, ja, eine Auswärtsfahrt nach Köln, Hamburg, ja, Berlin wäre auch ganz schön, glaube ich. Wie du ja schon festgestellt hast, mögen wir auch sehr gerne die dritte Halbzeit. Also ich würde uns jetzt nicht als Thekenmannschaft deklarieren, aber es wäre doch schön, im ganzen Verein irgendwo nach Köln oder Hamburg zu fahren. Deswegen wichtig für uns wäre natürlich einen attraktiven Gegner, den wir zu uns ins Saarland einladen können.
Patrick, ich danke dir für dieses Gespräch und drücke die Daumen für die kommenden Aufgaben.
Vielen Dank, Heinz-Peter. Bis bald.
Patrick Backes war das von den Futsal Warriors Saar im Interview mit Heinz-Peter Effing. Heinz-Peter, Spaß steht im Vordergrund für Patrick und seine Jungs. Ein attraktiver Gegner darf es auch gerne sein. Einen leichten Gegner wollen sie gar nicht. Sie wollen Spaß haben, sie wollen eine schöne Auswärtsfahrt haben oder eben zu Hause auch einen attraktiven Gegner, um Werbung zu machen. Finde ich eine gute sportliche Einstellung.
Ja, definitiv. Die dritte Halbzeit wird groß geschrieben bei den Jungs. Das kriegt man ja bei Instagram das ein oder andere Mal auch mit. Selber erleben durfte ich diese dritte Halbzeit noch nicht. Aber wer weiß, die Mannschaft hat im letzten Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, in Hamburg gespielt und hat gegen die Hamburg Panthers nach einem ordentlichen Spiel mit 8-3 verloren. Ich sag mal so, ein Rückspiel im Saarland gegen die Hamburg Panthers, das wäre doch was.
Hätte was. Wir schauen mal drauf, ob es passiert. Ihr erfahrt es auf jeden Fall bei uns hier auf meinsportpodcast.de, bei uns in der Futsal-Berichterstattung. Abonniert den Futsal-Feed, abonniert den Sportplatz-Feed, dann seid ihr immer auf der sicheren Seite. Mit dem Podcatcher eurer Wahl habt ihr dann alles, was ihr braucht, rechtzeitig, kurz nach Veröffentlichung, dann auch schon in eurer Hosentasche, auf eurem mobilen Endgerät und seid bestens informiert. Unter anderem von Heinz-Peter Effing. Heinz-Peter, vielen Dank dir.
Ich danke dir, Malte.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist Benny Hövedes.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln.
Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxweltmeister.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.